zwischen Hamburg und Haiti.
Die Galapagos-Inseln. Spektakuläres Naturerbe der Menschheit. Eine Sendung von Julio Segador, ARD-Studio Buenos Aires.
Nichts könnte weniger einladend sein als dieser erste Eindruck. Ein zerklüftetes Feld, schwarzer Basaltlava, in stark gezackten Wellen hingeworfen und von tiefen Rissen durchzogen, ist überall von verkümmertem, sonnenverbranntem Buschwerk bewachsen, das kaum Zeichen von Leben aufweist.
Es ist kein besonders guter Eindruck, den der junge Forscher auf dem Schiff hat, als er sich am Morgen des 17. September 1835 San Cristobal, der östlichsten Insel des Galapagos-Archipels, nähert. Charles Darwin, so der Name des britischen Wissenschaftlers an Bord des Schiffes Beagle, ist enttäuscht. Aber schon wenige Wochen später ändert der damals erst 26-jährige Charles Darwin seine Einschätzung. Seinem Tagebuch vertraut er nun an:
Es war mir äußerst überraschend, von neuen Vögeln, neuen Reptilien, neuen Insekten, neuen Pflanzen umgeben zu sein.
Auch diese Reptilien haben die Aufmerksamkeit Darwins gefesselt. Bedächtig, wie in Zeitlupe, stapft eine Galapagos-Riesenschildkröte durch das saftige, kniehohe Gras. Immer wieder hält sie kurz an, blickt misstrauisch, reißt mit dem breiten Maul Grasbüschel heraus und kaut gemächlich. Die Schildkröte ist so groß wie ein Bierfass und erst ein Teenie. Milton Echeverria schätzt ihr Alter auf etwa 20 Jahre. Bei einer so jungen Schildkröte sei es kaum möglich, das Geschlecht zu bestimmen, ergänzt er. Bei älteren Exemplaren sei das einfacher.
Las hembras son más pequeñas. El caparazón.
Die Weibchen sind kleiner, ihr Panzer ist viel glatter, gleichmäßiger. Auch der Kopf ist kleiner und der Schwanz des Weibchens ist deutlich schmaler. Das Männchen ist größer, hat einen rauen Panzer, der Kopf ist mächtiger. So kann man bei älteren Schildkröten die Männchen von den Weibchen unterscheiden.
Milton Echeverria lebt seit 18 Jahren auf Santa Cruz, der Hauptinsel des Galapagos-Archipels. Seit 10 Jahren steigt der Biologe im Hochland von Santa Cruz den Riesenschildkröten nach. Milton zeigt auf eine große Mulde im Gras. Die Halme sind auf einer Fläche so groß wie ein Kleinwagen geknickt. Hier hatten es sich offensichtlich gleich mehrere ziemlich große Exemplare gemütlich gemacht. Milton streift durch das Buschland. Dann bleibt er plötzlich stehen. Schildkröten live und in Action. Ihre Geräusche beim Sex sind wirklich außergewöhnlich. Ein Männchen und ein Weibchen umgarnen sich. Das Männchen ist riesig, so groß wie ein Sessel. Es versucht tapsig, das deutlich kleinere Weibchen zu besteigen. Immer wieder rutscht der Dicke ab und startet, begleitet von röhrenden Lauten, behäbig neue Versuche. Milton schätzt das Alter des Männchens auf etwa 120 Jahre. Es dürfte satte 200 Kilo wiegen.
Las especies como la que vimos ahí, hay unas más grandes.
Es gibt sogar noch viel größere Exemplare. Die verstecken sich so tief in den Wäldern und im Buschland, dass auf ihrem Panzer sogar Leben entsteht. Darauf wachsen Moose und Flechten. Das ist sehr beeindruckend.
Die Riesenschildkröten zählen zu den spektakulärsten Protagonisten auf dem Galapagos-Archipel. Nirgends auf der Erde lassen sich Tiere so sehr aus nächster Nähe beobachten. Neben den Riesenschildkröten auch die einzigartigen Iguana-Meerechsen, genauso wie Seelöwen, Haie, Pelikane, Finken und viele andere Arten. Und kaum ein Tier flüchtet vor den Menschen. Eine Tatsache, die schon Charles Darwin für seine Forschungen genutzt hat. Die isolierte Lage im Ostpazifik, rund 1000 Kilometer vom Festland Ecuadors entfernt, sowie Klima und Vegetation haben dazu geführt, dass der Archipel zu den artenreichsten Biotopen der Welt zählt. Und viele dieser über 4500 Arten leben nur in diesem einzigartigen Ökosystem.
Die Galapagos-Inseln sind ein spektakuläres Naturerbe der Menschheit, das einige Besonderheiten aufweise, erzählt Walter Bustos, zuletzt Direktor des Nationalparks Galapagos.
Galapagos ist ein Verbund gleich mehrerer Ökosysteme. Grundsätzlich unterteilt in ein terrestrisches und ein marines Ökosystem. Welche Bedeutung hat Galapagos und was macht es so einzigartig? Es gibt hierfür viele Gründe, wie die besonderen ozeanografischen, vulkanologischen und klimatischen Bedingungen. Ebenso spielen die Strömungen eine Rolle, die Winde, der Abstand zum südamerikanischen Festland und die tektonische Beschaffenheit der Insel.
Zu Galapagos gehören rund 100 zum Teil winzig kleine Inseln. Von den 13 größeren Inseln sind 5 bewohnt. Der Archipel dehnt sich auf einer Fläche halb so groß wie Schleswig-Holstein aus. Das Klima ist subtropisch gemäßigt. Selten steigt das Thermometer über 30 Grad. Stärker schwanken die Wassertemperaturen, obwohl Galapagos am Äquator liegt. Der Grund sind die unterschiedlichen Meeresströmungen in der Region. Der Humboldt-Strom bringt tief aus dem Süden, aus der Antarktis, kaltes, nährstoffreiches Wasser heran. Aus dem Norden fließt der warme Panama-Strom zu. Aus dem Westen kommt aus der Tiefe des Pazifiks der erst vor einigen Jahrzehnten entdeckte Cromwell-Strom. Auch er bringt kühles Wasser nach Galapagos. Das nährstoffreiche Wasser einerseits und die isolierte Lage der Vulkaninseln andererseits haben dazu geführt, dass über Jahrmillionen eine einzigartige Pflanzen- und Tierwelt entstehen konnte. ...1959 erklärte die Regierung Ecuadors die Galapagos-Inseln zum Nationalpark. Mehr als 97% der Landfläche der Inseln sind seither geschützt, dürfen also weder bebaut noch für wirtschaftliche Zwecke genutzt werden. Touristen ist es nur erlaubt, sich auf eng begrenzten Pfaden zu bewegen und auch das meist nur in Begleitung offiziell registrierter Führer. Die geschützte Landfläche der Inseln wurde 1998 um ein Meeresreservat erweitert. Es erstreckt sich in den Gewässern 40 Meilen rund um den Archipel. Die UNESCO stuft Galapagos seit 1978 als Welterbe der Menschheit ein.
Walter Bustos war als Direktor des Nationalparks Galapagos bis vor wenigen Wochen dafür verantwortlich, dass dieses Experimentierfeld der Evolution als einzigartiges Ökosystem der Menschheit erhalten bleibt. Es ist eine Herausforderung.
Wir haben um Galapagos einen Schutzring gezogen, wo wir alles sehr genau kontrollieren können. Aber außerhalb der Schutzzone, und es handelt sich dabei um ein und dasselbe Meer, wird die Natur ausgebeutet. Und das bedroht das gesamte Ökosystem des Archipels.
Es ist ein steter Kampf, den Walter Bustos und viele andere Wissenschaftler und Helfer auf den Galapagos-Inseln führen, um dieses spektakuläre Naturerbe der Menschheit zu erhalten. Galapagos wird aus der Luft, vom Land und aus dem Wasser bedroht. Invasorische Arten haben sich aufgemacht, die Inseln zu besiedeln. Rücksicht auf die endemischen Arten, also auf Arten, die es weltweit nur auf Galapagos gibt, nehmen diese Eindringlinge nicht. Galapagos kämpft buchstäblich gegen den Rest der Welt.
Tenemos detectadas las especies invasoras.
Wir kennen die Eindringlinge. Für jeden Einzelnen gibt es spezielle Kontrollsysteme und Vorgehensweisen, um sie einzudämmen. Aber der Kampf wird immer härter. Ein Beispiel: fremde Schneckenarten. Diese leben vorwiegend im Hochland der Inseln, auch hier auf Santa Cruz. Die Schnecken fressen nicht nur die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, sondern auch endemische Pflanzen. Oder die Philornis downsi. Die Larven dieser Fliege nisten sich im Schnabel junger Finken ein. In den Schleimhäuten saugen sie das Blut der Finkenküken. Diese ersticken daraufhin. Die Fliege findet dort ihre ideale Ökonische.
Gegen einen Eindringling ist der Kampf auf Galapagos besonders hart. Die Ökologin Heinke Jäger packt ein grobes Jeanshemd aus ihrem Rucksack. Das braucht sie dringend, andernfalls würde es gleich ungemütlich.
Wir müssen da durch, weil da sind halt unsere Flächen, aber das geht nur, indem wir vorher einen Weg durchschlagen mit der Machete. Und dann braucht man wirklich dieses Hemd. Dann bin ich also völlig abgedeckt mit Kleidung und Handschuhen. Sonst kommt man da völlig zerkratzt daraus.
Heinke Jäger nimmt es auf Galapagos mit einem Giganten auf, der gemeinen Brombeere. Der stachelige Obststrauch ist einer der größten Feinde auf dem Archipel. In einem Waldstück auf der Insel Santa Cruz, etwa 20 Kilometer vom Hauptort Puerto Ayora entfernt, kontrolliert Heinke Jäger gerade, ob ihr Feldzug gegen die Brombeere erfolgreich ist. Die Ökologin arbeitet seit fast 20 Jahren für die Charles-Darwin-Forschungsstation auf Santa Cruz. Die Brombeere wurde vor Jahrzehnten von Menschen eingeführt. Ihr unkontrolliertes Wachstum auf den Inseln macht nun der Natur zu schaffen. Die Brombeerhecken machen vor nichts und niemandem Halt.
Die Brombeere verdrängt die anderen Arten. Und in diesem Fall ist es problematisch, weil wir sind hier in der Scalesia-Zone. Und wie man hier sehen kann, gibt es diese großen Bäume, also ich nenne die Sonnenblumenbäume. Die wachsen bis zu ungefähr 15 Metern. Das ist eine endemische Gattung, also das heißt, kommt nur hier auf Galapagos vor. Und wenn du hier rumguckst, man sieht eben hauptsächlich nur große Bäume, aber eben keine kleinen Pflanzen. Das heißt, die Brombeere verhindert die Keimung der Samen und damit die Regenerierung dieser Art. Und da ist das große Problem.
Die Scalesia-Bäume gibt es nur auf den Galapagos-Inseln. Ihre Zahl ist, auch wegen der Brombeere, drastisch zurückgegangen. Nur noch etwa 1% des ursprünglichen Bestandes existiert heute noch. Die Bäume sind das Zuhause vieler Finkenarten, die ebenfalls nur auf diesen Inseln vorkommen und schon Charles Darwin begeistert haben. Das Verschwinden der Bäume könnte also auch Folgen für die Finkenpopulation haben. Die Nationalparkverwaltung kämpft mit Machete und Pflanzenschutzmitteln, auch mit Glyphosat, gegen die Brombeeren. Der drastische Einsatz zeigt erste Erfolge. Heinke Jäger kontrolliert in einem abgesteckten Bereich, einem Plot, in dem die Brombeere schon bekämpft worden ist, welche Pflanzenarten nachwachsen.
Wir zählen eben auch jetzt die jungen Scalesia-Pflanzen im Plot. Am Anfang hatten wir eben keine einzige. Wir haben also 34 von diesen Plots, jeweils 10 mal 10 Metern. Und hier, wo der Nationalpark die Brombeere bekämpft hat in diesem Gebiet, da sehen wir jetzt, dass die eben auskeimen und nachwachsen, also der Wald sich regeneriert. Und wo da jetzt die Brombeere da ist und alles beschattet und eben auch den Platz einnimmt, können die Samen nicht mehr keimen. Das heißt, wir haben dann keine Verjüngung des Waldes mehr.
Heinke Jäger schreitet durch den Scalesia-Wald. An vielen Stellen ist von den einheimischen Bäumen nicht mehr viel zu sehen. Die Brombeere hat in diesem Waldstück auf der Insel Santa Cruz die Vorherrschaft übernommen. Auch deshalb greifen die Behörden auf Galapagos zur Chemiekeule, um das Ökogleichgewicht auf der Insel zu retten. Eine paradoxe Situation, die aber keine Dauerlösung sein kann, das weiß auch Heinke Jäger. Auf Flächen, auf denen zur Bekämpfung der Brombeere etwa Glyphosat versprüht worden ist, brüten kaum noch Finken. Es ist ein steter Kampf um das fragile ökologische Gleichgewicht auf den Galapagos-Inseln.
Es ist schwierig, optimistisch zu sein, wenn man mit diesen ganzen invasiven Arten arbeitet. Aber ich wäre nicht hier, wenn ich nicht denken würde, dass ich schon auch einen Unterschied machen kann. Wir haben nicht mehr die Vegetation, die wir vor 100 Jahren hatten. Also die Vegetation gerade im Hochland hat sich geändert durch die Landwirtschaft, dann eben durch die invasiven Arten. Wir können nicht das gesamte System wiederherstellen. Jetzt geht es im Grunde nur darum, dieses Gebiet in einer Weise wiederherzustellen, dass hier zumindest die Vögel leben können und eben andere Tiere auch.
Floriana ist eine Insel ganz im Süden des Archipels. Um zu ihr zu gelangen, müssen Reisende eine strenge Kontrolle über sich ergehen lassen. Am Hafen von Puerto Ayora blickt die Beamtin ganz genau in jede Ecke des Rucksacks. Sie will wissen, ob organische Produkte, Lebensmittel oder Tiere im Rucksack sind. Dann verschließt sie den Rucksack mit Kabelbinder, damit nichts hineingegeben werden kann. Von einer Insel zur anderen Insel dürfen keine organischen Produkte mitgeführt werden. Die Angst vor den Eindringlingen ist groß, selbst auf dem Schiff.
Okay, amigos, buenos días. Vamos a salir a navegar parte sur de Santa Cruz en esta dirección más o menos.
Kapitän Sandro Paredes begrüßt seine Passagiere an Bord und er hat auch gleich einen wichtigen Hinweis. Die Fahrgäste sollen zuallererst ihre Schuhe ausziehen.
Das ist sehr wichtig, weil an der Sohle oft Schlamm klebt. Da setzen sich oft Samen fest. In den Häfen gibt es spezielle Matten, die die Schuhsohlen desinfizieren. Aber auf den Schiffen geht das nicht. Deshalb müssen die Schuhe ausgezogen werden, damit sich die Samen nicht überall verbreiten. Wir haben hier sehr strenge Regeln und diese sind auch einzuhalten. Es dürfen niemals Tiere berührt werden, keine Muscheln eingesteckt und keine Pflanzen von einem Ort zum anderen transportiert werden. Jeglicher Müll muss wieder mitgenommen werden. Es ist wichtig, dass man auf Galapagos diese Regeln befolgt. Andernfalls wird es den Tourismus bald nicht mehr geben.
Auch auf Floriana sticht die üppige Natur sofort ins Auge. Der 640 Meter hohe Vulkanberg Cerro Pajas überragt die Insel. Manche Strände sind vom Lavagestein dunkel gefärbt. Am Hafen Puerto Velasco Ibarra dösen Iguana-Meerechsen regungslos und gelangweilt an der Kaimauer. Der schuppige Panzer der einen Meter großen Urzeitechsen leuchtet ockerfarben in der Sonne. Bei anderen Exemplaren geht die Färbung ins Rötliche. Vom Kopf bis zum Schwanzende zieht sich ein schwarz-grüner Kamm.
Charles Darwin besuchte 1835 Floriana und gewann hier viele seiner Erkenntnisse über die Galapagos-Finken, die inzwischen nach ihm benannt sind. Auf Floriana entdeckte Darwin, dass die Finken unterschiedliche Schnäbel aufweisen. Sie sind spitz, gedrungen, manchmal gebogen. Einige haben lange, andere kurze Schnäbel. Offensichtlich, zu dieser Erkenntnis sollte er aber erst Jahre später gelangen, hat die Evolution den Finken ideale Schnäbel geformt, je nach der Beschaffenheit der Nahrung, auf die sie sich spezialisiert haben.
Der österreichische Wissenschaftler Michael Dvorak wandelt auf den Spuren von Charles Darwin. Auch er ist auf Floriana hinter den kleinen Finken her.
Floriana ist besonders interessant, weil das ist die am längsten besiedelte Insel in Galapagos. Die wurde erstmals 1830 besiedelt. Also das ist 5 Jahre, bevor der Charles Darwin die Insel besucht hat. Von daher wissen wir, dass von 18 heimischen Landvogelarten sind mittlerweile 11 ausgestorben. Es gibt nur mehr 7. Und darum ist es jetzt für uns auch interessant gewesen, um festzustellen, sind diese ausgestorben Geglaubten wirklich ausgestorben?
Was die Darwin-Finken anbelangt, ist Michael Dvorak nicht sehr optimistisch, dass in 10 Jahren die verbleibenden 7 Arten noch existieren werden. Immerhin, er erkennt die Anstrengungen an, die Ecuador und die Verwaltung des Galapagos-Nationalparks unternehmen, damit das Naturparadies weitgehend intakt bleibt. Für den Wissenschaftler, der für die Naturschutzorganisation BirdLife arbeitet, ist damit schon viel erreicht.
Ursprünglicher Zustand wird sie nicht mehr wiederherstellen lassen. Also, das ist zwar die Vision sozusagen, die jede Naturschutzorganisation hat, aber in Wirklichkeit wird es wirklich darauf hinauslaufen, das Beste, was man erreichen kann, ist ein gemanagtes Ökosystem, wo man versucht hat, eine Balance zwischen den verschiedenen Gefährdungen zu finden.
Die verschiedenen invasiven Arten kontrollieren, sie nicht weiter ausbreiten lassen, nach Möglichkeit die Eindringlinge zurückdrängen. Das versteht Michael Dvorak unter einem gemanagten Ökosystem. Die invasiven Arten wieder verschwinden zu lassen, sei kaum noch möglich.
Galapagos hat immer den Ruf, weil es so spät besiedelt worden ist, nämlich erst vor 150 Jahren, dass es jetzt in einem relativ ursprünglichen Zustand noch ist. Und jetzt mehr und mehr, je tiefer man da gräbt, sieht man, das ist überhaupt nicht der Fall. Und die Probleme sind wirklich tiefgreifend, die es da gibt. Hat natürlich alles damit zu tun, dass irgendwann einmal der Mensch da aufgetreten ist.
Seit dem 16. Jahrhundert hatten vor allem Piraten und Walfänger Floriana aufgesucht, um ihre Wasservorräte aufzufüllen. Der Versuch Ecuadors, die Insel mit Sträflingen zu besiedeln, schlug fehl. Im 20. Jahrhundert waren es dann deutsche Siedler, die die Insel geprägt haben. Sie sind sogar die Hauptprotagonisten eines mysteriösen Kriminalfalls auf Galapagos.
»1929 machte sich der Berliner Arzt Friedrich Ritter zusammen mit seiner Lebensgefährtin auf den Weg nach Floriana. Der Nietzsche-Anhänger und Utopist flüchtete vor der Zivilisation. Er wollte der Welt beweisen, dass man mit einer weltabgewandten, naturbewussten Lebensweise weit über 100 Jahre alt werden kann. Artikel über Floriana, die Ritter dort schrieb, animierten weitere Aussteiger, ihr Glück auf Floriana zu suchen.« 1932 kam die selbsternannte Baronin Eloise Wagner de Bosquet zusammen mit zwei Liebhabern und einem Sklaven auf die Insel. Kurz zuvor hatte auch die deutsche Familie Wittmer ihre Zelte dort aufgeschlagen.
Die herrschsüchtige, aus Österreich stammende, angebliche Baronin tritt mit Reitpeitsche und Revolver auf, will das Zepter auf der einsamen Insel übernehmen. Das kann nicht lange gut gehen, die Situation eskaliert. Am Ende verschwinden die Baronin und einer ihrer Liebhaber. Beide werden nie wieder gesehen. Der zweite Liebhaber sucht mit einem Bekannten das Weite. Wochen später werden die mumifizierten Leichen der beiden auf einer anderen Insel gefunden. Kurz danach stirbt Friedrich Ritter an einer Fleischvergiftung. Ein ungewöhnlicher Tod für den bekennenden Vegetarier. Seine Lebensgefährtin flieht halb von Sinnen zurück nach Deutschland. Nur die Wittmers bleiben auf dem Eiland.
Mord und Totschlag im Paradies, titelte die Weltpresse. Die Geschehnisse vom Winter 1934 auf Floriana sind bis heute nicht geklärt. Die Legendenbildung jedenfalls sorgt dafür, dass Touristen nicht nur wegen der spektakulären Natur auf die Insel kommen.
Hola?
Die Familie Wittmer lebt bis heute auf Floriana. Sie betreibt ein kleines Hotel am Strand. Ingeborg Wittmer ist die Tochter von Margret Wittmer, die damals auf die Insel übersiedelte und das Drama um die Baronin und Dr. Ritter miterlebte. Und worüber sie, Margret, ein Buch schrieb. Postlagernd Floriana, so der Titel der Robinsonade, die sich weltweit zigtausendmal verkauft hat. Margrets Tochter Ingeborg, 1937 geboren, will von den alten Geschichten nichts mehr wissen.
Weiß ich nichts von. Ich habe die nie gesehen. Ne? Da war ich noch nicht da.
Wer hat die Baronin und ihren Liebhaber verschwinden lassen? Starb Dr. Ritter eines natürlichen Todes? Und wenn nein, wer hat ihn auf dem Gewissen? Wollten sich die Wittmers lästige Konkurrenten von der Insel schaffen? Der deutsche Krimi auf Floriana dürfte ungelöst bleiben.
Ingeborg Wittmer hat nie woanders gelebt. Sie hat mit ihrer Familie ein Robinson-Leben geführt. Schiffe kamen früher nur selten vorbei.
Meine Eltern waren die Professoren. Da haben wir alles gelernt. Da war keine Schule, nichts gab es in der Zeit. Schule hat hier gegeben 1953, da hat es auch eine Schule gegeben. Darum. Früher haben wir keinen Lehrer gehabt, gab keiner.
In Deutschland ist die inzwischen 79-jährige, rüstige Dame nie gewesen. Galapagos hat Ingeborg Wittmer gefesselt. Ihre deutschen Wurzeln sind immer schwächer geworden. Und das, obwohl sie die ersten Jahre kein Spanisch gesprochen hat und bis heute mit ihrer Tochter Erika nur Deutsch spricht.
Wir haben früher nur Deutsch gesprochen, ne, zu Hause. Heute ist es ja anders. Früher konntest du ja nicht reisen, weil ja nichts da war. Ne. Aber heute ist es ja alles viel anders, ganz modern. Ne. Früher hatten wir keine Schiffe gehabt.
Puerto Ayora ist die größte Stadt auf Santa Cruz, der Hauptinsel von Galapagos. Hier spielt sich so etwas wie öffentliches Leben ab. Hier kommen die Touristen an, hier starten sie zu den Ausflügen in den Archipel. Und abends vergnügen sich die Einheimischen beim Volleyball. Zwei gegen zwei lautet die Paarung. Gespielt wird auf Asphalt. Die Zuschauer sitzen auf kleinen Steinstufen unmittelbar am Spielfeldrand. Mit den Regeln nehmen es die Spieler nicht so genau. Der Ball wird meist geführt, beim echten Volleyball undenkbar. Immer wieder gibt es Streit zwischen den Spielern. Kein Wunder, dass die Nerven oft blank liegen. Es geht schließlich um nichts weniger als um Ruhm und Ehre. Auch viel Geld stehe auf dem Spiel, verrät Schiedsrichter Armando Tomada.
300, 500 oder sogar 1.000 Dollar pro Spiel, manchmal sogar 2.000 Dollar. Das Siegerteam bekommt das Geld bar auf die Hand.
Die Menschen auf Galapagos haben nicht viele Ablenkungen. Volleyball ist neben Fußball mit Abstand die beliebteste. Jeden Abend kämpfen auf einer der Inseln die Volleyballspieler um Punkte, Anerkennung und eben Dollars. Manche sind sogar richtige Stars. Sie werden von den Zuschauern verehrt.
Mir gefällt Volleyball. Mein Mann spielt mit und ich bin immer mit dabei. Bestimmt 2 bis 3 Mal die Woche. So verbringen wir unsere Freizeit. Meist sind es immer dieselben, die hierher kommen, gegeneinander antreten und auch den Wettkampf organisieren.
Ansonsten bestimmt der Tourismus den Tagesablauf. Ruhetage gibt es nicht. Von frühmorgens bis abends kreuzen Schiffe mit Touristen zwischen den Inseln. Der Tourismus ist die wichtigste Einnahmequelle der Insulaner.
Matthias Espinosa ist seit 1988 auf Galapagos. Davor hat er in Deutschland gelebt. Auf Santa Cruz betreibt er eine Tauchschule. Seit seiner Ankunft vor fast 30 Jahren habe sich der Tourismus deutlich verändert.
Damals gab es schon eine Art Pioniertourismus. Damals lagen die Zahlen bei 40.000 Leute pro Jahr. Es gab einfache Boote, es gab kein heißes Wasser an Bord oder irgendwie Kabelfernsehen oder Internet. Die Leute, die kamen, waren sehr interessiert in der Natur, spezialisiert Geologen, Zoologen, Biologen, was natürlich jetzt ganz anders aussieht. Jetzt haben wir 200.000. Das heißt, den Service, den wir jetzt anbieten müssen, bedeutet doch, dass unser Fußabdruck in der Natur größer wird, weil wir mehr Energie und mehr Sachen brauchen, die die Natur doch bis zu einem gewissen Punkt unter Druck setzen.
Es ist nicht einfach, die fast schon paradiesische Unbefangenheit auf Galapagos zu bewahren. Die Inseln kämpfen mit Müllbergen, das Wasser muss aufbereitet, Lebensmittel teuer vom Festland eingeführt werden. Die Infrastruktur auf den Inseln ist nur rudimentär ausgebaut. Für Matthias Espinosa ist Galapagos eine Art ökologische Nagelprobe.
Wenn wir 25.000 Pflaumen hier auf Galapagos das nicht schaffen, in einer Harmonie mit dem Paradies zusammenzuleben, wie sollen wir das die paar Milliarden Menschen machen, in Harmonie auf der Erde zu leben? Hier ist das ein symbolischer Kampf, wo wir als Mensch das zeigen müssen, die paar Leute, die wir hier leben, dass wir es schaffen können, mit einer sehr sensiblen Natur zusammenzuleben. Das ist für mich eine Hochburg der Philosophie des Zusammenlebens mit der Natur. Wenn wir das hier nicht schaffen, dann sieht es auf der Erde schlecht aus mit den Menschen. Dann müsste der Mensch langsam wirklich einen Rucksack packen, um versuchen, auf dem Mond zu leben.
Noch hat Galapagos 98% seiner ursprünglichen Biodiversität. Zum Vergleich, die Insel Hawaii hat 98% ihrer Vielfalt an Flora und Fauna bereits verloren. Es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Die Galapagos-Inseln haben trotz der Invasion fremder Spezies wie Brombeeren und Touristen gute Chancen, ihr Naturerbe zu erhalten. Hoffnung also für Charles Darwins Experimentierfeld der Evolution.
Die Naturgeschichte dieser Inseln ist in hohem Maße merkwürdig und verdient sehr wohl der Aufmerksamkeit. Die meisten organischen Erzeugnisse sind eingeborene Schöpfungen, die sich nirgendwo anders finden. Der Archipel ist eine kleine Welt für sich. Wir scheinen jener Tatsache, jenem Geheimnis aller Geheimnisse, dem ersten Erscheinen neuer lebender Wesen auf der Erde, näher gebracht zu werden.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal die Galapagos-Inseln. Spektakuläres Naturerbe der Menschheit. Eine Sendung von Julio Segador, ARD-Studio Buenos Aires. Es sprachen neben weiteren Julia Nachtmann und Julian Sengelmann. Technik Doris Umland. Regie Marion von Klarenau. Redaktion Wolfgang Heinemann. Und am kommenden Donnerstag berichtet das NDR Fernsehen in der Reihe Länder, Menschen, Abenteuer von 20.15 Uhr an über den Gardasee. Das Versprechen des Südens. Und ab 21 Uhr über die toskanischen Inseln.